Zurück zu innerer Kraft. Darüber will ich heute sprechen. Und ich will uns mit hineinnehmen, für alle, die mitlesen wollen, Matthäus 11. Jesus hatte gerade die Jünger einmal mehr wieder ausgesandt, mit Vollmacht ausgestattet, dass sie hingehen, predigen, Gutes tun, befreien, heilen. Und dann heißt es dort ab Vers 1, als Jesus seinen 12 Jüngern, da hat er nochmal über Nachfolge gesprochen und sein Kreuz auf sich zu nehmen, und wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Hatten wir, glaube ich, heute auch schon mal gehört. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Als Jesus seinen 12 Jüngern diese Anweisung gegeben und seine Rede beendet hatte, zog er weiter, um in den Städten Galiläas zu lehren und Gottes gute Botschaft zu verkünden. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Ich will uns nochmal Johannes kurz vorstellen und ich will uns nochmal die Frage, die Johannes hier stellt, ein bisschen erklären. Johannes der Täufer war derjenige, der das Volk auf Jesu vorbereitet hat. Und also ich weiß nicht warum, aber da ist ein Typ, der mit einem sehr seltsamen Outfit rumrennt. Vor kurzem war der Jan Bayer hier. Und ich mag den, aber der hatte auch so eine Zeit. Da hatte er immer so ein Kuhfell an. Also so eine Hose, weiß-schwarz gemustert, passende Weste. Er sah echt verschärft aus. Und Johannes, der Täufer, der hatte einen Kamelhaarumhang. Wenn das Zeug nass wird, das stinkt. Also Kamelhaar, wenn das nass wird, das ist echt bestialisch. Der hat Heuschrecken gegessen, der hat keinen Alkohol getrunken und der ist raus in die Wüste, wo kein Mensch wohnt, um etwas anzukündigen, nämlich, dass der Messias kommen soll. So cleverer Stratege, so der Typ. Ich gehe dorthin, wo keiner wohnt, um zu verkündigen, was wichtig ist. So, und die Leute waren angezogen von der Radikalität und der Leidenschaft und der Hingabe, die dieser Mann hatte und der die Dinge beim Namen nannte und der Missstände auch im Volk angeprangert hat und das Volk ermahnt hat, zurückzukehren zu Gott. Und dann ein paar Verse weiter spricht Jesus selber ab Vers 7 über Johannes. Und Jesus wandte sich an die Menge und fing an, zu ihnen über Johannes zu sprechen. Was wolltet ihr euch eigentlich ansehen, als ihr zu ihm in die Wüste hinausging, fragte er sie. Ein Schilfrohr, das sich im Wind hin und her bewegt? Nein, was wolltet ihr denn sonst da draußen sehen? Ein Mann in feiner Kleidung? Ihr wisst doch, die fein gekleideten Leute sind in den Palästen der Könige zu finden. Was wolltet ihr also sehen, als ihr hinausgingt? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt einen Propheten gesehen und noch mehr als das. Johannes ist der, über den es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dir vorangehen und dein Wegbereiter sein. Ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Also Jesus bescheinigt hier Johannes etwas, dass er ein Prophet, ein Mann Gottes war, der von Gott gehört hat und von Gott her gesprochen hat. Und er bescheinigt Johannes, dass Johannes der Prophet ist, der Größte ist, der jemals gelebt hat. Er ist größer als König David, den wir alle so lieben, weil er gehört hat, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er ist größer als Elia, der gebetet hat und es hat 3,5 Jahre nicht geregnet. Hier ist ein Mann, der größer ist als Mose. Ein Mann, der größer ist als alle anderen, die im Alten Testament gelebt haben. Er ist derjenige, der auf den Messias hingewiesen hat. Dann gibt es da einen Nachsatz. Und doch ist selbst der Geringste im Himmelreich größer als er. Das ist die Verheißung für uns. Ich sage 2 Sätze dazu. Jesus nimmt uns gerade alle Möglichkeit, uns selber klein und schwach zu fühlen und uns selber als unbedeutend zu deklarieren. Es ist biblisch falsch zu sagen, wenn ich nur so toll wäre und so viel Vollmacht hätte wie Elia. Johannes war größer. Und selbst der Geringste im Himmelreich, im Neuen Bund heißt es an anderer Stelle, ist größer als Johannes. Ich weiß, das ist oft nicht das, was du selber in dir siehst. So, da geht es nicht darum, was siehst du. Also, darum geht es schon. Du siehst, was du siehst. Und da siehst du echt manches Schwierige und manches Schwache und manches... Da könnte man dann aus der Haut fahren und manches, wo man sagt, das will ich nicht sehen. Und da ist manches, was echt zerbrochen und zerschlagen und irgendwie auch von Sünde gezeichnet ist. Aber was Gott sieht, dass da mit dem Moment, als du Jesus eingeladen hast, dass da eine Möglichkeit und ein Potenzial und er selber in dir wohnt und dass das größer ist als all diese Propheten. Und die Frage, die sich uns allen stellt, welcher Wahrheit, meiner oder Gottes, will ich glauben? Welche Schritte will ich gehen? Die, die in meiner Begrenzung möglich sind oder die, die im Glauben an den, der in mir wohnt, möglich sind? Das ist die Frage, die da dahinter steckt. So, ich will da heute nicht näher drauf eingehen, aber Johannes der Täufer war der Größte im Alten Bund. Und er war derjenige, der das Kommen des Messias vorausgesehen hat. Und wir lesen dort Matthäus 3. Da können wir noch mal kurz reinschauen. Da sehen wir Johannes in Aktion. Johannes der Täufer trat in der Wüste auf, ich überfliege das ein bisschen mit uns, und verkündigt, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Und er ist derjenige, von dem der Prophet Jesaja sagt, hört eine Stimme, ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Und er wird nochmal beschrieben, er trug ein Gewand aus Kamelhaar, Ledergürtel, ist Heuschrecken, wilden Honig. Und die ganze Bevölkerung von Judäa und aus der ganzen Jordan-Gegend, die kommt zu ihm und sie bekennen ihre Sünden und lassen sich im Jordan von ihm taufen. Und er predigt Umkehr. Und dann ab Vers 11 heißt es, da spricht Johannes selber, ich taufe euch mit Wasser, als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand und wird damit die Spreu vom Weizen trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Ich will da einen kurzen Erklärungseinschub machen. Also da wir die allermeisten, wir kaufen Brot, im besten Fall kaufen wir es beim Biobäcker oder so, aber wir kaufen es. Also, was man macht, um Mehl zu bekommen, ist, man tut das Korn und die Ähren abernten und dann legt man die in eine Scheune und dann liegen die dort und trocknen und dann werden die gedrescht. So. Also die liegen dort, dann gibt es so einen langen Holzstab, an dem ist so ein Lederbändel und da vorne ist beweglich ein kurzer Holzstab befestigt und dann tut man im Takt, meistens zu dritt, steht man um diesen Haufen und drischt auf diese Ähren ein. Und was in dem Moment passiert, dass die Ähren sozusagen das Weizenkorn, wenn es Weizen ist, sozusagen freilassen und sich davon trennen. Und jetzt hat man eine Mischung zwischen der äußeren Hülle und dem Weizenkorn. Und wenn man das Zeug mahlen würde, dann würde das, der Teig, der da am Ende rauskommt, echt bitter schmecken. Damit es nicht passiert, nimmt man diese Schaufel, wenn dann im Herbst der Wind kommt, öffnet die Scheunentore beidseitig, fährt in diesen Haufen rein, wirft das Zeug in die Höhe, der Wind nimmt die leichten Hüllen und bläst sie weg und niederfällt das Weizenkorn. Das andere ist zu nichts zu gebrauchen und wird verbrannt und das Weizenkorn wird aufgehoben, weil es wertvolles Mehl hervorbringt. Der Schwerpunkt im Dienst Jesu ist nicht zu verbrennen. Im Sinne von, wie bist du schlecht. Der Schwerpunkt im Dienst Jesu ist, in unserem Leben die Dinge zu trennen, damit das Unnötige, was wir nicht brauchen, das Schlechte und das, was unser Leben bitter macht und einen bitteren Beigeschmack für andere gibt und was einen Teig durchsäuert, das zu scheiden von dem Wahren, was Substanz hat und was Nahrung ist und was Leben ist und was schmeckt und was eine Wohltat für alle ist. Und das hervorzubringen und zu trennen und wenn es getrennt ist, dann das Schlechte nicht einfach rumliegen zu lassen, sondern endgültig zu zerstören. Das ist mit Feuer gemeint. Jesus ist daran interessiert, dass das, was in deinem Leben einen bitteren Beigeschmack hat, damit es endgültig von dir getrennt wird. Das ist die Stoßrichtung. Da geht es nicht um, ach, bist du scheiße und Achtung Feuer, Achtung Hölle, so. Da geht es darum, er ist daran interessiert, dass das Gute bleibend und rein und einzig allein in deinem Leben hervorkommt. Also wenn es jemand gut findet, er könnte irgendwie Amen oder Danke Jesus sagen. So, Amen, also ich finde es, Amen, Amen. Okay, Markus, das war echt, Amen. Also, ja, hier ist der Schwerpunkt von dem, was Jesus tun will. Also heißt es in Vers 13, auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Und in anderer Übersetzung heißt es, dann weist Johannes darauf hin und sagt, dieser, der da kommt, den ihr hier seht, der gerade auf mich zukommt, das ist der Messias, von dem ich euch berichtet habe. So, er hat eine klare Überzeugung von dem und ein Wissen und Gott hat es ihm offenbart, hier ist der Messias. Und dann kommt Jesus zu ihm und sagt, ich will mich taufen lassen. Und Johannes wehrt sich entschieden dagegen und sagt, ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen. Von dir, der im Geist und im Feuer tauft. Im Feuer, um das Schlechte zu verbrennen und um das Gute hervorzubringen. Und im Geist, damit wir übernatürlich befähigt sind mit Gottes Gegenwart, die in uns lebt und die uns zur Verfügung steht und die uns eine Verbindung zum Himmel schafft, damit das, was Jesus die ganze Zeit auf der Erde getan hat, auch heute in unseren Klassenzimmern normal ist. Das Kopfschmerzen? Alles klar. Ich bin da, der Geist ist da, die Schmerzen sind weg. Einfache Rechnung. Die Verbindung zum Himmel, die Taufe mit Heiligem Geist, die Gegenwart seines Geistes und von ihm selbst in unserem Leben befähigt uns zu diesem Leben. Und Johannes sagt, ich brauche von dir. Hier ist irgendwie ein Wendepunkt im Leben von Johannes. In dem Moment, wo der Messias kommt, geht sein Dienst zu Ende. Also Johannes hatte einen starken Dienst. Die ganzen Leute kamen zu ihm, um von ihm zu lernen, um von ihm zu hören. Und er hat gesehen, wie Gott sich bewegt. Aber gleichzeitig war alles, was er getan hat, ein Hinweis auf den Wahren. Und als er kommt und er auf ihn hinweist und über ihn redet und sagt, der ist es, auf den ich die ganze Zeit hingearbeitet habe, ist seines irgendwie beendet. Macht das irgendwie Sinn? Das Zweite, was passiert, wenn der Größere kommt, können wir uns meistens selber gut einordnen. Kennen wir das? Man ist ein toller Lehrer, aber wenn der Rektor kommt, weiß man, er wird zuerst reden. Es gibt Leute, von denen habe ich gelernt und denen habe ich viel zu verdanken. Und manches ist eine Wahrheit von mir geworden. Aber ich weiß, wenn manche kommen würden, ist besser die sprechen. Ich glaube, das ist was völlig Normales. Und daher kommt es, dass Johannes, der Täufer, sagt, du willst dich von mir taufen lassen? Ich habe dir nichts zu geben. Ich habe es nötig, von dir zu empfangen. Und dann passiert etwas Eigenartiges. Jesus spricht etwas aus, was irgendwie nicht allzu viel Sinn macht. Lass, ich will mich von dir taufen lassen. Und hier sehen wir Jesu Herz. Er macht sich so eins mit dir und mir. Er stellt sich auf unsere Ebene, damit er uns erheben kann auf seine. Soll ich es nochmal wiederholen zum Mitschreiben, Lydia? Er stellt sich auf unsere Ebene, um uns zu erheben auf seine. Das ist sein Herz. Und das Spannende ist, und ich glaube, hier können wir was lernen. Johannes steht in der Entscheidung. Ich glaube, der Uwe hat auch in seinem Zeugnis da schon auch ein bisschen Vorgeschmack gegeben. Schau, wir haben eine Entscheidung. Die Entscheidung ist folgende. Wenn Gott redet, etwas zu tun, dann ist es selten so, dass wir uns fähig fühlen. Ich will nicht sagen, es ist immer so, aber es ist selten so. Schau, Johannes war nicht deshalb befähigt, das zu tun, weil er größer war als Jesus. Er war befähigt, weil er gehorsam war, dem zu folgen, was Jesus ihm aufgetragen hat. Das war der einzige Grund, der ihn befähigt und der ihn qualifiziert hat. Es war nicht seine Größe. Es war nicht seine Fähigkeit. Es war seine Bereitschaft zu hören und zu tun. Darf ich hier mal ein Statement setzen? Wir kommen manche mehr, manche weniger aus dem, dass wir sagen, wir kommen von Leistung. Du musst, damit du bist. Und es ist echt notwendig, damit dass das Zeug zerbrochen wird. Wir sind, weil er sagt. Ja, ich muss gerade meine Tränen unter Kontrolle kriegen. Wir sind nicht, weil wir tun. Wir sind, weil er sagt. Aber das, was passiert, ist, wenn wir sind, andersrum, wir haben in diesem System von Leistung und du musst beweisen, da haben wir uns immer nach was ausgestreckt. Ich muss was tun, damit ich endlich mal jemand bin. Und es hat nie funktioniert, weil man nie genügt. Und so tut auch das religiöse System uns immer antreiben und du tust nicht genügend beten und du bist nicht und du tust nicht und das ist in deinem Leben nicht. Und auf einmal entdecken wir, dass Gott kommt, so wie er halt ist, gnädig und menschenzugewandt. Und uns etwas zuspricht und sagt, du bist mein Kind. Und als Kind bist du Erbe von allem, was mein ist. Und auf einmal geht es nicht mehr darum, was du hast, sondern darum, wer er ist und was er hat. Und er stellt uns das, was immer unsere Decke war, wo wir hin wollten zu sein, ist auf einmal unser Fußboden. Und jetzt ändert sich das ganze Spielfeld. Jetzt geht es nicht mehr darum, wer ich bin, sondern was ich damit mache, wer ich bin. Und dann kommt wieder etwas zurück, was davor hinderlich war, nämlich zu tun. Schau, wenn es darum geht, etwas zu sein, dann werde ich das über mein Tun nie erreichen. Wenn es aber darum geht, dass ich jemand bin in ihm, dann wird es erst sichtbar, wenn ich tue. Da geht es nicht mehr um mich, sondern geht es darum, dass mein Leben jemand segnet. Johannes der Täufer. War nicht qualifiziert, Jesus zu taufen, weil Jesus höher war. Weil Jesus es nicht nötig hatte. Das Einzige, was Johannes den Täufer qualifiziert hat, war, dass Gott sagte, tu es bitte. Und er war bereit und hat es getan. Ich glaube, Gott ruft jetzt Menschen. Und er will eine Lüge in deinem Leben brechen. Ich glaube, Gott hat zu dir gesprochen. Und du weißt, da ist etwas, was auf dich wartet. Und da ist tief in dir, spürst du etwas von einer Bestimmung, was du tun solltest, weil du jemand bist, den Gott erwählt hat, etwas zu tun. Und du hast 10 gute Gründe, warum du nicht fähig bist. Du kannst zu mir in Seelsorge kommen und ich kann dir 20 weitere nennen. Du kannst aber auch, wie Johannes der Täufer, einsteigen und sagen, was mich qualifiziert, bin nicht ich. Sondern das, dass er mich ruft, etwas zu tun, was ich gar nicht kann. Und in diesem Ruf ist die Kraft zur Erfüllung dessen, was er mir gibt. In dem Ruf, nicht in mir. Ich muss mein Leben tatsächlich niederlegen, um sein Leben zu empfangen. Ich muss meine Fähigkeiten und auch meine Begrenzung tatsächlich niederlegen, um sein Leben zu leben. Ich bin zutiefst davon überzeugt. Ich kann Reich Gottes nicht machen. Wisst ihr, ich kann Worte hier vorne sprechen, aber ich bin nicht so bescheuert, dass ich glauben würde, ich kann dein Herz erreichen. Ich kann in dir etwas auslösen. Ich bin mir zutiefst bewusst, dass etwas, das muss der Geist machen. Deshalb können auch Leute, die eine komische Grammatik haben und auch in Deutsch nie gut waren, Dinge bewegen, weil es nicht meine Worte sind, sondern sein Geist, der transportiert wird. Ich glaube nicht mal, dass ich einen Schnupfen heilen kann. Das ist genauso unmöglich, wie einen Rollstuhlfahrer aus dem Rollstuhl zu ziehen. Es ist auch nur unmöglich. Es ist möglich im Geist. Ich glaube nicht, dass Leben mit Jesus und Reich Gottes machbar ist. Ich glaube, es ist, dass wir aufgeben, damit er Raum hat. Und Johannes lebt hier etwas. Zu dem wir immer wieder Ja sagen müssen. Ich bin nicht befähigt, weil ich so klug bin. Ich bin nicht befähigt, weil ich ein Sprachakrobat bin, wie der Ralf. Ich bin nicht befähigt, weil ich so gut strukturieren kann, wie die Lydia. Ich bin nicht befähigt, weil ich so einen guten Überblick habe, wie die Svenja. Ich bin nicht befähigt, weil ich so leidenschaftlich mit Menschen über Jesus rede, wie der Benaja. Ich bin nicht befähigt, weil ich Taschentücher auf Leute lege, wie Paulus. Ich bin nicht befähigt, weil mein Schatten, wie Petrus. Das habe ich alles nicht. Aber wenn es was gibt, dann, dass Gott zu mir gesprochen hat. Und ich sage, ich bin nicht befähigt und ich tue es trotzdem. Wie Johannes der Täufer, darf ich dich bitten, in einem Moment vor Gott, wenn du merkst, da gibt es etwas, wo Gott zu dir gesprochen hat und du hast 10 Ausreden und 10 Dinge, die dich immer wieder zurückhalten, und du merkst, da gibt es in dir eine Entschlossenheit, vorsichtig, aber sie wächst gerade, zu sagen, und wenn ich noch 20 weitere finde, ich bin befähigt, weil Gott gesprochen hat. Und wenn du das in deinem Leben merkst, darf ich dich bitten, vor Gott aufzustehen, dich zu blamieren. Wir werden alle die Augen offen haben, ich werde dich sogar angucken. Ich werde mich freuen, weil ich sehe, was im Geist passiert. Aber ich werde es dir nicht leicht machen. Der Feind macht es dir auch nicht leicht. Der wird dir immer noch die Lügen erzählen. Aber wenn du im Geist vor Gott sagst, ich will in das rein, steh doch kurz auf. Ich werde jetzt was sagen und danach kannst du dich nochmal entscheiden, ob du stehen bleiben willst. Ich erzähle kurz von Johannes. Johannes hat etwas getan und er hat Jesus getauft und er war der Wegbereiter für etwas Größeres. Und der Preis, den er bezahlt hat, war, dass in seinem Leben nicht glorreich weiterging. Er wurde gefangen genommen, weil er die Wahrheit gesprochen hat. Und mir geht es nicht um Schwierigkeiten in deinem Leben, aber ich glaube, mir geht es darum, dir zu sagen, ich will die Entscheidung feiern und wir werden die feiern. Aber wir sehen oft nur die Belohnungsmomente. Wir sehen die Momente, wo die Durchbrüche da sind. Wir sehen die Momente, Ralf, darf ich ein bisschen erzählen? Wir sehen Ralf wiederhergestellt, nachdem ihn seine Frau verlassen hat. Was ich sehe, sind Tränen, Schmerz, Einsamkeit. Er hat mir meinen Kühlschrank leer gefressen. Er hat mir meine Nächte geklaut. Bis morgens um 4 und hat gepennt bis um 12 und ich habe um 6 mit der Svenja die Kinder irgendwie hinbekommen müssen. Ich weiß nicht, wie unser Körper das geschafft hat. Wir waren am Ende. Aber für diesen einen Moment, den ich jetzt sehe, den Wiederhergestellten, war es die ganze Arbeit wert. Die ganze. Schau, das will ich dir nochmal sagen. Deine Entscheidung zu sagen, ja, ich will nicht auf mich schauen, ist eine Entscheidung, die gefeiert wird und die ihren Lohn hat. Und da werden Dinge entstehen, die du dir jetzt noch nicht vorstellen kannst. In dieser Entscheidung, da liegen wieder wiederhergestellte Ehen. In dieser Entscheidung liegen Menschen, die Jesus erleben. In dieser Entscheidung liegen Menschen, die die Kraft Gottes sehen, wie sie frei werden von Bindung. In dieser Entscheidung liegen Menschen, die geheilt werden, weil ihr in der Kraft Gottes geht. In dieser Entscheidung liegt das alles. Aber es wird dir nicht zufliegen. Es wird attackiert werden. Es wird schwierig werden und es wird einen Preis kosten. Und damit eine Welt gerettet werden kann und für jeden die Rettung möglich ist, hat Gott einen Sohn gekostet. Das will ich auch sagen. Und ich will trotzdem stehen bleiben und sagen, das ist der Preis. Und es geht nicht um mich, sondern es geht um den, auf den ich hinweisen will. Und ich segne dich und ich prophezeie über dir, dass das Träumen zurückkommt. Und dass die Dinge, die Gott gesprochen hat, dass sie wieder lebendig werden in deinem Inneren. Und dass da zurückkommt, dass du Dinge siehst, wie Nachbarn, wie Freunde, wie Städte, wie Landschaften erreicht werden mit dem Evangelium, dass du siehst, wie dein Umfeld beeinflusst wird von der Schönheit Jesu. Ich spreche dir das zu und ich setze es in deinem Leben frei, dass in der Begegnung mit Gott und aus seiner Nähe und aus seinem Wohlwollen er die Dinge wieder hervorbringt. Und ich segne dich mit Mut, das zu tun. Und ich will dich segnen, indem ich dich auf was hinweise, dass da, wo du schwach bist und da, wo du es nicht kannst und da, wo du am liebsten wegrennen würdest, dass du dich entscheidest, zu dem zu rennen, der einen Geist der Kühnheit schenkt. Amen? Amen, okay. Komm, wir setzen uns. Das war Johannes. Und Johannes war derjenige, der all das vorausgesagt hat. Und die Ursprungsfrage, mit der wir uns doch beschäftigt hatten, war doch folgende. Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Glauben wir wirklich, Johannes fragt Jesus, bist du der Messias? Nachdem sein ganzer Dienst das war, auf den Messias hinzuweisen? Schau, Johannes ging es nicht um ewige Errettung und um das Wissen, wer ist der Messias, sondern Johannes war in dem Zeitpunkt im Gefängnis, weil er Dinge beim Namen genannt hat und manche wollten das nicht hören und sie haben ihm das Leben zur Hölle gemacht. Und er wollte wissen, bist du der Messias, der Retter für meine Situation? Und jetzt lesen wir, was Jesus zur Antwort gibt. Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Und das ist einer der größten Verheißungen auf den Messias hin, Jesaja 61, was jetzt folgt. Und das ist die Stelle, mit der Jesus selber seinen Dienst in der Synagoge damals beginnt, indem er die Stelle liest und sagt, heute ist es wahr geworden. Und er gibt Johannes Folgendes zur Antwort. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Wer das Original liest, wird feststellen, dass da was fehlt. Gefangene werden befreit. Das fehlt in der Aufzählung. Warum lässt Jesus das weg? Weil Johannes es nicht sieht, nicht erleben wird. Aber der Punkt ist, und dafür liebe ich Jesus, glücklich ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Jesus sorgt sich darum, dass Johannes der Täufer ein gutes Ende nimmt und innerlich stark wird. Schau, es gibt ein Phänomen, dass wenn es uns gut geht und wenn Dinge gut laufen und wir Bestätigung haben, dann sind wir oft innerlich stark drauf. Wenn das Leben dir mal eine Ohrfeige verpasst, steckst du die weg. Wenn das dauerhaft geschieht, dann wird es echt schwierig. Und dann vernebelt sich auch dein Blick für den Retter. Und in dem Moment, wo wir es am meisten bräuchten, sehen wir es oft am wenigsten. Und deshalb nimmt Jesus die Jünger mit rein und fängt damit an, berichtet Johannes von dem, was ihr... Warte, ich will es in der richtigen Reihenfolge lesen. Was ihr hört und seht. Sehen sind die Wunder Gottes im Heute. Sehen sind die Wunder Gottes im Heute. Hören sind die Wunder Gottes von gestern, die heute erzählt werden. Darf ich das nochmal wiederholen? Ich glaube, da liegt ein Schlüssel drin. Hören sind die Wunder Gottes von gestern, die im Heute erzählt werden und durch die wir Kraft bekommen können, um nicht zu verzweifeln. Ich bleibe nochmal beim Ralf. Die Svenja und ich, wir hatten das auch erzählt, wir kamen auch aus einer schwierigen Zeit. Auch in unserer Ehe war nicht alles einfach. Aber die Geschichte vom Ralf hat mir Mut gegeben. Und zwar folgende. In dem Moment, wo sich jemand an Gott wendet und zu Gott stellt, ist Gott mit ihm und bewahrt sein Herz, stärkt sein Herz und stellt sein Leben wieder her und bringt zu einer Schönheit. Das ist, was ich will. Das ist, was ich will. Also halte ich mich an Gott. Und da hat das Wunder von gestern und das Erzählen und das Hören und das Hervorbringen an das, wie Gott ist, mir in meinem Heute Kraft gegeben, weil die andere Alternative wäre gewesen, zu schauen, was die Svenja mir alles Übles antut. Lag ja nur an ihr. So zumindest das Gefühl in den Situationen. In den Situationen fühlen wir immer, ich bin der Arme, warum bin ich im Gefängnis? Jesus, ich setze mich für dich ein, ich nenne die Dinge beim Namen und das ist der Dank. Ich versuche nett zu sein, aber du kennst ja auch meinen Partner. Das ist doch, was immer passiert. Und wir haben die Wahl, auf was wir schauen. Und das Erinnern an das, was Gott getan hat, selbst wenn ich es ihm heute gerade nicht sehe, macht mein Inneres stark und bewahrt mich zu fallen. Ich glaube, hier ist der Weg zu innerer Stärke. Hier ist der Weg zu innerer Stärke. Ich will uns entlassen mit Folgendem. Stärke dich an dem, was Gott tut und getan hat und wie er ist, und lass nicht deine Situation dein Inneres prägen. Stärke dich an dem, wie Gott ist und was er getan hat früher und was er heute bei anderen tut, selbst wenn du es noch nicht siehst. Aber lass nicht die Situation dein Inneres prägen. Du wirst untergehen. Hier ist der Weg zu innerer Stärke und zu dem, dass Gott echt regiert, mehr und mehr. Und egal, wo wir drinstecken, da kriegen wir die richtige Richtung. Mir geht es nicht darum, wo du gerade steckst und wie oft du dich falsch entschieden hast oder was du alles durchgemacht hast. Mir geht es darum, dass du heute eine Möglichkeit hast, eine neue Richtung einzuschlagen. Amen.